Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl aus dem Medienhaus in Balderschwang. Wir stellen Ihnen heute in unserer Reihe über Wallfahrtsorte in Deutschland den Wallfahrtsort Kreuzberg vor. Ein Wallfahrtsort in Bischofsheim im Bistum Würzburg und einer der bedeutendsten Wallfahrtsorte der Würzburger Diözese mit dem Beinamen der Heilige Berg der Franken. Er steht zu Beginn der Christianisierung des Frankenlandes. Der Kreuzberg liegt in der fränkischen Rhön. Mit seinen 928 Metern über dem Meeresspiegel bildet er die höchste Erhebung Unterfrankens und ist zugleich das höchstgelegene Wallfahrtsziel der Diözese Würzburg. Zwischen 500.000 und 600.000 Besucher kommen jährlich auf den Kreuzberg und damit ist der Kreuzberg das meistbesuchte Ausflugsziel in der bayerischen Rhön, unter anderem auch für den Wintersport. Und circa 70 Fußwallfahrten pilgern jährlich zu den drei Kreuzen auf der Höhe. Die bekannteste unter ihnen ist die Kreuzberg-Wallfahrt aus Würzburg mit rund 600 Teilnehmern. Für uns ist jetzt der Guardian, der Franziskanerpater Bruder Corbinian Klinger am Telefon, um uns diesen Wallfahrtsort vorzustellen. Grüß Gott, Bruder Corbinian.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Freue mich, dass Sie sich bereit erklärt haben, den Wallfahrtsort vorzustellen. Jetzt in der Fastenzeit ja auch ein passendes Ziel vielleicht für den einen oder anderen, der in der Nähe wohnt. Wir sind gespannt, diesen Wallfahrtsort Kreuzberg näher kennenzulernen.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria, wie schon Frau Kuhl erwähnt, wir sind ein Wallfahrtsort in der Diözese Würzburg, in der bayerischen Rhön, und die Diözese Würzburg schreibt in ihrem Anhang zum Gotteslob: Frankenland ist Wallfahrtsland. Seit Jahrhunderten prägt ein Reigen von Wallfahrtsorten das Bistum Würzburg. Wie Perlen reihen sich die Gnadenstätten aneinander, und dann beginnt's vom Kreuzberg in der Rhön als erstes. Ja, wir sind hier der nördlichste Punkt, denke ich, in der bayerischen Rhön, der Kreuzberg, dann da der höchste Berg in der bayerischen Rhön. Und ja, es ist alles im Anfang ein bisschen schwammig. Sowohl der Name des Berges wie auch die Entstehung des Namens der Rhön überhaupt. Ja, man nimmt an, dass der Kreuzberg, früher hieß er Aschberg oder Ösche, es gibt heute noch Flurbezeichnungen, und da geht schon los. Woher kommt dieser Name? Wir sind hier, oder wir haben ein Granit-Vulkangestein, das sehr grau ist. Manche meinen, deswegen würde das so aschig ausschauen, deswegen käme dieser Name Asche oder Ösche von diesem Phänomen. Oder aber es war bekannter, oder in den alten Chroniken heißt es, dass hier ein großer Buchengürtel war und der dann auch Köhler angezogen hat, die mit ihren Köhleröfen dann auch sehr viel Asche produziert hätten. Oder aber, auch das wird ins Spiel gebracht, Berg der Götter. Und wenn man auf dieser Spur bleibt, dann kann man auf dem Plateau des Kreuzberges schon noch ein kleines Rondell entdecken, das man vielleicht als Umfriedung einer heidnischen Opferstätte deuten kann. Es ist egal, was sicherlich grundsätzlich gilt, der Kreuzberg hat eine große Anziehungskraft. Sehr viele Menschen, wir haben es ja von der Frau Kuhl schon gehört, seit jeher kommen sehr viele Menschen hier rauf, um entweder in der freien Natur oder später jetzt bei uns in den errichteten Klosterkirche Gott näher zu sein. Wichtig ist für die Entwicklung hier des Heiligen Berges aus dem Götterberg des Heiligen zum Heiligen Berg, dass 686 die iroschottischen Mönche Kilian, Totnang und Kolonat hier gewesen sind und die ersten Kreuze errichtet haben. Kilian, Totnang und Kolonat sind die Heiligen Bistums Heiligen der Diözese Würzburg. Und von daher nimmt man an, dass aus vom Kreuzberg her, wo die ersten Taufen und Bekehrungen stattgefunden haben, dass dann sich das Christentum auch langsam, aber sicher in die andere Gegend ausgebreitet hat. Auf dem Kreuzberg jetzt steht eine Golgotha-Gruppe, die zu einem Außenkreuzweg gehört, und dann noch ein Gipfelkreuz eben auf 928 Meter. Und es ist schon so, heute haben wir es ziemlich bewölkt, aber trotzdem sind Menschen oben, schauen ins Land, auf die Golgotha-Kreuze oder in den Himmel. Ich denke, dieser Ort da oben ist einer der wohl meist fotografiertesten insgesamt, weil dort eine ganz besondere Stimmung auch ist und die von den suchenden Menschen unterschiedlich, denke ich, wahrgenommen werden, aber doch wahrgenommen. Und so ist es eigentlich ganz spannend, dass an diesem Wallfahrtsort zuerst die Menschen waren und ja später dann unser Kloster entstanden ist und ist jetzt eigentlich an einem klassischen, wie sonst bei Wallfahrtsorten oft auffindbaren Wunder oder so fehlt, sondern der Berg ist der Anziehungspunkt. Und Herr Kuhl hat es ja schon gesagt, wir haben immer noch sehr viele Wallfahrten, Tageswallfahrten, die aus der Umgebung kommen oder einfach dann hier, auch wenn sie ein, zwei Tage unterwegs waren, den Kreuzberg als Ziel sehen, aber auch sehr viele Übernachtungswallfahrten. Und das heißt, dass die zwei, drei Tage unterwegs sind, hier bei uns Gottesdienst feiern, natürlich sich auch erholen und dann wieder zurückmarschieren. Ja, und aus dieser Situation heraus ist, wenn Sie Bilder vom Kreuzberg in der Rhön vielleicht schon mal gesehen haben, so ein bisschen franziskanisches Sammelsurium entstanden, von verschiedenen Gebäuden, die hier heroben sind, um die Pilgerinnen, die Wallfahrerinnen und Wallfahrer, aber auch inzwischen natürlich sehr viele Touristen zu beherbergen bzw. zu verköstigen. Das Ganze die Wallfahrt, im 11. Jahrhundert sind Kreuze, die ersten Golgotha-Kreuze auf dem Berg nachgewiesen und damit kam immer ein Zug von Menschen hierauf. In der Reformationszeit war das hier alles unterbrochen, auch aufgrund der Bauernkriege, die hier in der Diözese, beziehungsweise damals war es ja ein Fürstbistum, sehr heftig gewesen sind. Aber nach diesem 30-jährigen Krieg oder auch während dieser Zeit, obwohl in der Reformationszeit ja eigentlich verpönt und verboten, kamen immer Menschen herauf. Und der große Fürstbischof Julius Echter von Mestelbrunn hat sich das angeschaut und hat dann eben entdeckt oder gesehen, hier sind sehr viele Menschen, die hochkommen. Die Priester, soweit welche Gabe aus der Nachbarschaft, können dem Ganzen ja gar nicht Herr werden. Und er hat dann Franziskaner aus Dettelbach geholt, die den Sommer über diese Wallfahrtsströme begleitet haben. Das war natürlich nur ein Provisorium und einer seiner Nachfolger, Fürstbischof Peter Philipp von Dernbach, hat dann 1681 mit dem Bau einer steinernen Kirche und einer steinernen Klosters begonnen. Und seit dieser Zeit, die Grundsteinlegung war am 26.08.1683, sind wir Franziskaner hier auf dem Kreuzberg, zurzeit eine Gemeinschaft mit vier Brüdern, die wir in der Wallfahrtszeit eben die Wallfahrer betreuen. Die erste Wallfahrt ist am Montag nach Palmsonntag und es geht dann rein bis Ende Oktober. Ja, also ein steinernes Kloster für die Brüder, eine Kirche, damit die Wallfahrerinnen und Wallfahrer einfach auch eine Möglichkeit haben, gut unterzukommen, Wir sind hier ja sehr hoch und erleben sehr häufig, dass auch das Wetter sehr schnell umschlägt und wir dann in den Wolken sind, dass es dann auch sehr neblig ist. Und dann kann man, so heißt es in der Chronik, konnte man die Pilgerinnen und Pilger nicht einfach wieder hinausschicken, sondern man musste ihnen Obdach gewähren. Und ja, so waren die ersten im Kloster irgendwo in allen Ecken, wird berichtet, was dann aber auch zu Problemen führte, weil da auch Frauen dabei waren. Und so hat man für die Frauen ein extra Pilgerhaus gebaut. Die Männer haben das gesehen und wollten dann auch ja ein bisschen mehr Komfort, als wie irgendwo im Kloster in der Ecke zu sitzen. Und so hat sich das entwickelt, dass wir insgesamt jetzt so 120 Betten vorrätig haben für die Pilgerinnen und Wallfahrerinnen und Wallfahrer, für die großen Wallfahrten, aber auch wenn keine Wallfahrten da sind oder noch was frei ist für die Touristen. Was für den Heiligen Berg insgesamt spricht, ist, dass 1710 ein Außenkreuzweg errichtet worden ist, der erste in oder einer der ersten in Deutschland. Und so schlängeln sich diese 14 Stationen. Die Kreuzigungsgruppe ist oben auf dem Berg, die 12. Station, da geht es nochmal ein bisschen abwärts mit der 13. und 14. Station. Es entspricht in etwa die Länge des Weges, den Jesus am Karfreitag in Jerusalem zurückgelegt hat. Und für die Wallfahrerinnen und Wallfahrer gehört es einfach dazu, dass dieser Kreuzweg gebetet wird. Und ja, je nachdem, wie viele Lieder und wie umfangreich die Texte sind, brauchen die dann doch 1,5 bis 2 Stunden, um am Berg und auf dem Berg hier den Weg Jesu nachzugehen. Vielleicht die fränkischen Wallfahrerinnen und Wallfahrer, die Pilgergruppen haben in der Regel auch eine Musik dabei, eine Blasmusik. Und so ist an den Wochenenden, wenn die Wallfahrer hier sind, bei uns auch immer am Anfang natürlich fromme Musik. Und je nachdem, wie gut sie noch beisammen sind, die Übernachtungswallfahrer, dann zwischendrin aber auch mal Tanzmusik, um den Tag ausklingen zu lassen hier auf dem Heiligen Berg der Franken. Dazu kommt noch, dass wir hier ja eine Brauerei haben. 1731 im März wurde von einem weiteren Fürstbischof nun den Brüdern die Braurechte verliehen. Das war Fürstbischof Friedrich Karl, Bischof zu Bamberg und Würzburg, wie er sich genannt hat oder wie sein offizieller Titel war. Er hat eben den Brüdern die Braurechte verliehen, damit nicht immer alles von den benachbarten Dörfern hochgefahren oder hochgezogen, getragen werden musste. Und seit dieser Zeit wird hier oben nach altem Rezept das Kreuzberger Bier gebraut. Es ist normalerweise ein süffiges, dunkles Bier, das dann natürlich auch den Pilgerinnen und Pilgern, den Wallfahrerinnen und Wallfahrern, ja, auch schmeckt, wenn sie stunden, tagelang unterwegs waren. Allen Respekt habe ich vor den Wallfahrern, weil sie müssen irgendwie ja immer auf den Berg zum Schluss. Und da gibt es einen berühmten Weg, der heißt dann auch schon Kniebreche, weil er einfach sehr steil ist und den Wallfahrerinnen und Wallfahrern nochmal letztes abverlangt, bevor sie dann oben sind und die letzten Meter dann relativ flach zu uns einziehen, mit Glockenklang begrüßt werden, auch mit Weihwasser. Und dann ziehen sie herein in den Bereich der Kirche, da gibt es einen Freialtar, dort werden sie gesegnet und dann geht es, je nachdem wie ihr Programm ist, zu der Quartierverteilung, zum Essen oder in die Messe, in die Kirche oder sie sammeln sich zum Kreuzweg. Die Segnung geschieht mit einem Kreuzpartikel. Der kam später als die Kirche, aber immerhin, wir haben sie kennen sicherlich die Geschichte des Kreuzes und der Kreuzpartikel. Die Geschichte des Kreuzes ist bei uns auch in der Kirche, im Deckengemälde. Das erste Deckengemälde ist, und das ist dann auch beides unser Patrozinium, Kreuzauffindung. Es wird dargestellt wie Kaiserin Mutter Helena in Jerusalem das Kreuz findet, in der erweiterten Form, dass sie eben, ja, es, in Jerusalem gibt es ja oder gab es zum Kreuz auch verschiedene Geschichten, und eine davon war, dass unter einem römischen heidnischen Tempel eine Höhle sei, in der Dinge drin sind, die den ersten Christinnen und Christen, so hieß es, wichtig waren und so eine Art Zulauf, Wallfahrtsort schon war, und die Römer das Ganze dann unterbunden haben, indem sie da einfach einen heidnischen Tempel drüber gebaut haben. Kaiserin Mutter Helena hat diesen Tempel abreißen lassen, so wie erzählt die Legende, und dann tatsächlich eine Höhle vorgefunden, in der dann drei Kreuze zu finden war. Und um das wahre Kreuz Christi zu finden, standen sie vor dem Problem, und gerade in diesem Moment ging ein Leichenzug vorbei, und sie haben auf die Leiche einzeln die Kreuze gelegt, und bei einem Kreuz wurde diese verstorbene Person wieder lebendig, und damit war das wahre Kreuz Christi gefunden, und das ist das erste Deckengemälde bei uns in der Klosterkirche. Es war ja so, dass um 320 durch Kaiser Konstantin das Christentum als Staatsreligion eingesetzt worden ist und damit letztlich auch langsam auch die Kreuzesdarstellungen gekommen sind. Vorher war das ja verpönt, weil es aktive Todesstrafe noch im Römischen Reich war. Aber Kaiserin Mutter Helena einfach die Vision und das Herzensbedürfnis hatte, ins Heilige Land zu ziehen, nachdem das möglich war, als 320 eben das Christentum als Staatsreligion eingesetzt war und das Heilige Land wieder offen, um, ja, wie gesagt, so viel aus der Zeit Christi zu finden. Und ihr verdanken wir die Findung des Heiligen Kreuzes. Dieses Heilige Kreuz hat sie dann gedrittelt, heißt es. Ein Drittel blieb im Heiligen Land, in Jerusalem, da hat Kaiser Konstantin ja die große konstantinische Kirche, Basilika bauen lassen über diesen Fundort des Kreuzes. Ein Drittel ging nach Rom und ein Drittel ging nach Konstantinopel. Und in einem der Kreuzzüge ist dann das Kreuz in Konstantinopel erobert worden. Und ja, die Kreuzzugsfahrer haben dieses Kreuz in Konstantinopel zerstückelt, und seit dieser Zeit gibt es eben dann sehr viele Kreuzpartikel. Und über Umwegen kam auch ein Kreuzpartikel zu uns auf den Kreuzberg. Ja, es wird berichtet, dass dieser ursprünglich in einem Jesuitenkloster in Maastricht aufbewahrt wurde, aber im Zuge des Dreißigjährigen Krieges wurde von aufständischen Geusen dieses Jesuitenkloster überfallen im Juli 1636. Und Pater Gerhard Passmann, der Rektor, hat noch den Klosterschatz, eine Ampulle mit diesen zwei Stückchen vom Kreuz Christi, mit herausschmuggeln können. Und im Kriegslager oder im Gefangenenlager bekam er Besuch von einem Trommler, einem Mann mit einer Trommel, und sie haben in diese Trommel, diese Ampulle mit den zwei Stückchen vom Kreuz Christi gebastelt irgendwie, und er hat dann diesen Menschen losgeschickt und hat gesagt, geh zu meinem Bruder Johann Passmann, der ist in kaiserlicher Vizetribun, und er wurde dann später auch noch Amtsmann im Bischofsheim, und bring ihm diese Trommel mit dieser Ampulle drin. Das ist tatsächlich angekommen, so sagt es ja die Verbriefungen, und 1654 hat der Amtsmann dann dem Kreuzberg diese Ampulle gestiftet Und man hat dann in Augsburg wohl um 1700 rum dieses Schaugefäß, das wir jetzt haben, geschaffen. Und da drin ist eben in Kreuzform dann die beiden, würde sagen, so 1,5 Zentimeter großen Stückchen vom Kreuz Christi eingefasst. Die meisten unserer Wallfahrerinnen und Wallfahrer sind ja in Kreuzbruderschaften organisiert, und deswegen ist es einfach auch ganz wichtig, auf den Kreuzberg zu kommen und eben dann, wenn mit einer Kreuzreliquie gesegnet zu werden. Das war so ein kleiner Ausflug in die Entstehungsgeschichte. Ich denke, dass wir vielleicht jetzt ein bisschen das nachklingen lassen mit Musik, und dann werde ich noch ein bisschen was erzählen.
Sie hören die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb. Auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Wir stellen Ihnen den Wallfahrtsort Kreuzberg in Bischofsheim im Bistum Würzburg in der fränkischen Rhön vor. Bei uns zu Gast ist Bruder Corbinian Klinger von den Franziskanern, die den Wallfahrtsort betreuen. Es geht weiter im Vortrag.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in einer unserer Chroniken steht: Der Kreuzberg, der heilige Berg der Franken, fasziniert durch einen wunderbaren Dreiklang von Religiosität, also die Wallfahrt, Naturschönheit, der höchste Berg der bayerischen Rhön, und der Gastronomie. Zur Gastronomie hat der spätere Kardinal Michael Faulhaber 1901 bereits in unser Gästebuch geschrieben: Den Berg hinauf wallt ein langer Zug, die meisten zum Kreuze, fast alle zum Krug. Ja, ich möchte das nicht so stehen lassen. Ich denke, dass einfach die Nähe oder das Eingebundensein der Kirche in das Areal der Wirtschaft auch sehr viele Menschen einfach durch die offene Tür hineinschauen lässt in die Kirche, in die Kerzenkapelle, und dass es hier einfach so ein niederschwelliges Angebot ist. Und sehr viele aus dem Umfeld hier sagen, ja, man geht auf den Kreuzberg, geht in die Kirche, zündet ein Kerzchen an und isst dann ein Käsebrot und trinkt ein halbes Bier. Das ist so, was so ein bisschen zusammengehört, und das ist, denke ich, ganz spannend. Sicherlich hängt es manchmal mehr Richtung Gastronomie, und wenn die Wallfahrer da sind, glaube ich, wäre es durch die Musik und den Gesang, aber einfach auch durch die Präsenz der Wallfahrerinnen und Wallfahrer, wenn die einziehen, dann ist sicherlich die Religiosität schon stark betont. Ich habe Ihnen gesagt, dass das erste Deckengemälde in unserer Kirche die Auffindung des Heiligen Kreuzes ist. Das Kreuz hat ja dann sehr viele Geschichten und Ereignisse. Das zweite Bild ist falsch tituliert, sollte eigentlich, aber es ist dann so gewesen, dass in Jerusalem dieses Stück des Kreuzes den Feldzügen mitgetragen wurde, so nach den alttestamentlichen Erfahrungen, dass die Bundeslade mit ins Kriegslager geholt worden ist. So wurde das dann auch gemacht, und sie haben das dann im Kampf verloren, aber so heißt es, dass römische Kaiser Heraklius dieses Kreuz dann wieder zurückerobert hat und von den Persern und dann feierlich in die Stadt Jerusalem zurückgebracht hat. Aber auch da gibt es eine Geschichte dazu, dass die Tore nicht sich nicht öffnen ließ, als der König in Königswürde und Kriegsausrüstung gekommen ist, sondern erst nachdem er alles abgelegt hat und nur das Kreuz mitgebracht hat, konnten die Türen geöffnet werden. Als Fazit der Stadt Jerusalem kann man nur sich als Pilger nähern. Und vorne im Altarbereich ist dann das Deckengemälde des Chores, ist die Stigmatisation des heiligen Franziskus. Es ist ja eine Kirche auf dem Kreuzberg für uns auch Franziskanern gebaut. Wir waren ja da und es war klar, dass wir hier bleiben werden und sollen, dürfen. Und deswegen in dieser Tradition der Kreuze einfach die Stigmatisation unseres Ordensgründers. Es wird ja berichtet, dass 1222 um der Erzengel Michael, Raphael und Gabriel um diesen Festtag Franziskus auf dem Berg Alverna war, gefastet hat und dann in einer Vision einen Seraph sieht, der verwundet ist und er schaut darauf und er entdeckt das Gesicht Christi und er empfindet großen Schmerz über den gekreuzigten Heiland und als diese Vision vorbei ist, entdeckt er bei sich die Wundmale, die er allerdings vor den Brüdern verbirgt. Nur Bruder Leo, der ihn sein engster Betreuer und Vertrauter war, wusste davon. Und als er Franziskus im Sterben lag, hat er alles zurückgegeben, auch seinen Habit ausgezogen. Und da sahen dann die Brüder zum ersten Mal ihren stigmatisierten Ordensgründer, unseren Bruder Franziskus. Ja, so ist die Innenausstattung. Wenn man reinkommt, noch auf der rechten Seite der Franziskusaltar mit einem Bild, wo die franziskanische Familie dargestellt wird, der erste Orden, der sogenannte zweite Orden, die Klarissen, die Clara ist auf diesem Bild. Also es ist ein großes Kreuz, Jesus am Kreuz legt den rechten Arm um Franziskus, links unter dem Kreuz steht die heilige Clara, die ja 10 Jahre jünger, aber den ähnlichen Weg der Armut gegangen ist und auch aus ihrem persönlichen Engagement eben eine Ordensgemeinschaft, die Frauen, die Klarissen entstanden sind. Und darunter nochmal dann die heilige Elisabeth, also Zivilpersonen, die den sogenannten dritten Orden versinnbildlichen. Und es gibt auf der rechten Seite noch den sogenannten Antoniusaltar. Der heilige Antonius war für unsere frühere Ordensprovinz, die bayerische Franziskanerprovinz, der Ordenspatron oder der Provinzpatron. Wir sind ja 2010 zu einer deutschen Franziskanerprovinz zusammengeschlossen und haben jetzt die heilige Elisabeth. Aber der heilige Antonius war eben im Mittelalter einer der meistverehrtesten Franziskanerheiliger und so steht er auch bei uns auf dem Altar, so wie er bekannt ist, in brauner Kutte, ein Kind auf dem Arm und die Bibel, die eben ausweist, dass er war vorher in einem Augustinerorden, heute würde man sagen, er war Professor für Bibelwissenschaften und hat dann das Leben der Franziskaner gesehen und erlebt und gesagt, die leben ja eigentlich wirklich das, was ich studiert habe. Er wurde dann Franziskaner und irgendwann kam er dann drauf, dass er ein guter Prediger oder ein hervorragender Prediger ist. Und ähnlich wie Franziskus ging es ihm, ja, den irdischen Jesus darzustellen, deswegen das Kind und die Bibel. Er war dann auch der erste praktisch Professor für die junge Brüdergemeinschaft, von Franziskus dafür beauftragt. Und er war ein bekannter, berühmter Prediger, der auch Wunder gewirkt hat. Es sind in einzelnen Rosetten im Altar rundherum ja, dargestellt. Wir haben natürlich innen auch einen Kreuzweg. Als franziskanische Kirche auf dem Kreuzweg natürlich. Und auf der rechten Seite, am rechten Seitenaltar, ist das Bild Kreuzabnahme Jesu. Ja, es ist eben geprägt, die ganze Kirche ist geprägt vom Kreuz. Vorne in der Apsis steht auch noch im Altarraum steht auch noch der erste Sandsteinaltar, der in der ersten Kapelle war, die ja der Witterung öfter hat nicht so gut standgehalten. Auch da ist das Altarbild eben das Kreuz Jesu Christi. Für die Franziskaner im Mittelalter war auch die Fünf-Wunden-Bruderschaft ein Anliegen. Und so ist bei uns auf dem Hauptaltar oder auf dem Hochaltar bei dem Kreuz unter dem Kreuz vier Flammen und das Kreuz selber ist ja mit einem ovalen Strahlenviolett hinterlegt, dass wir also hier die fünf Wunden sichtbar sind. Ganz spannend ist bei vielen Kirchenführungen auch gefragt, was das soll. Unter dem Kreuz ist bei uns ein Totenkopf sichtbar. Es gibt ja von Paulus her das Wort, Jesus ist der neue Adam und daraus hat sich ja so entwickelt, dass Jesus oder das Kreuz Christi auf dem Grab von Adam errichtet wurde, ist eine theologische Aussage, nicht historisch, aber ist spannend, weil man kann, also ich merke es bei Klosterführungen, da könnte es gleich eine halbe Stunde eine Predigt halten, einfach nur, weil Bild da ist. Und das war ja früher, als die Menschen noch nicht so belesen und schreiben konnten, einfach auch, warum es Bilder gab, damit man was zu sehen hatte, zu schauen. Und dann in diesem Schauen konnte man auch sehr leicht etwas erklären. Jesus als der neue Adam, weil er eben den Ungehorsam des alten Adam in dem Gehorsam bis in den Tod hinein überwunden hat und uns wieder zu Freundinnen und Freunden Gottes gemacht hat.
Seht das Kreuz, an dem der Herr gehangen, das wird auch immer gesungen am Karfreitag. Jetzt auf Latein haben Sie diesen Gesang gehört. Hier bei Radio Horeb in der Sendung Spiritualität befassen wir uns mit einem Wallfahrtsort, bei dem das Kreuz im Mittelpunkt steht, passend jetzt in der Fastenzeit. Wir gehen auf die Karwoche zu, der Wallfahrtsort Kreuzberg im Bistum Würzburg bei Bischofsheim ist unser Thema. Vielleicht ist dem einen oder anderen dieser Wallfahrtsort auch bekannt und Sie sind vielleicht auch schon einmal dorthin gepilgert oder haben Fragen dazu. Jetzt ist die Möglichkeit, der Guardian des Franziskanerklosters, Pater Corbinian Klinger, ist bei uns zu Gast. Bruder Corbinian beantwortet gerne Ihre Fragen. Wenn Sie jetzt anrufen möchten, ist jetzt die Gelegenheit dazu. Die Nummer, die Sie brauchen, ist 089 517 008 008. Ich wiederhole noch einmal die Nummer 089 517 008 008. Und wenn Sie von Radio Maria aus mit dabei sind oder außerhalb von Deutschland uns jetzt hören, die Vorwahl nicht vergessen, 0049, dann die 89 517 008 008. Wir hören jetzt noch einen Gesang zur Verehrung des Kreuzes. Währenddessen können Sie anrufen, würden uns freuen, wenn Sie mitmachen. Vor deinem Kreuz, so dieser Gesang. Wir befassen uns mit einem Wallfahrtsort zum Heiligen Kreuz, und zwar dem Kreuzberg im Bistum Würzburg bei Bischofsheim. Sie hören die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria unter der 089 517 008 008. Können Sie anrufen. Vielleicht kennen Sie ja diesen Wallfahrtsort im Frankenland. Wäre ja schön, wenn der ein oder andere Pilger sich vielleicht auch meldet. Oder wenn Sie Fragen dazu haben, sind Sie herzlich willkommen. 089 517 008 008 ist die Nummer. Vielen Dank, Pater Corbinian oder Bruder Corbinian, wie es bei den Franziskanern üblich ist, für diesen Vortrag.
Gerne. Ja, Sie möchte vielleicht noch ergänzen, dass es nicht nur Pilgergruppen sind, die uns aufsuchen. Es hat sich, also gut, Sie haben ja gesagt, ich bin Franziskaner, wir Franziskaner sind grundsätzlich ja immer versetzbar. Ich bin erst im Herbst 2020 auf den Kreuzberg gekommen, da war Corona dann auch gleich da, mit all den Einschränkungen, die es dann 21 gab, aber inzwischen denke ich, hat sich alles wieder in die normalen Bahnen gelenkt, wenn auch die Teilnehmerzahlen der Wallfahrer geringer geworden sind. Das muss man, haben wir allgemein festgestellt, auch die Wallfahrtsführer. Woran es liegt, sicherlich vielfältig. Vielleicht war für den einen oder anderen Älteren die Aussetzung von ein oder zwei Jahren dann so, dass er gesagt hat oder sie gesagt hat, jetzt gehe ich dann doch nicht mehr mit. Das ist ja doch sehr anstrengend. Wir haben aber neben den Wallfahren auch immer wieder Berufsgruppen hier oben, die Gottesdienst feiern am Sebastianstag. Das ist, der Sebastian ist ja der Patron der Waldarbeiter, haben wir die Kirche voll mit 250 Waldarbeitern aus Unterfranken oder fast inzwischen aus ganz Bayern, die einfach an diesem Tag ja auf dem Kreuzberg Gott danken für das abgelaufene Jahr. Und das muss man einfach auch sagen, Waldarbeit ist eine gefährliche Arbeit. Es gibt immer wieder Todesfälle, die dann an diesem Tag auch verlesen werden. Oft sind es einfach ja so diese Nebenerwerbswaldarbeiter, die dann alleine in den Wald gehen, die bayerische Forsten oder so, auch mit den Auszubildenden, die sind da sicherlich besser aufgestellt und dann doch zu schweren Verletzungen kommt. Am letzten Sonntag waren die Handwerker, die Handwerkerinnung hier heroben, die dann auch ihre Gesellen freigesprochen haben. Also dieser Kreuzberg zieht immer wieder auch vom Umfeld her Gruppen herauf und dann gibt es einfach ein paar Tage, die sind klassisch althergebrachte Tage, auf denen die Männer auf den Kreuzberg gehen, einen Gottesdienst feiern und dann schon auch stundenlang in der Wirtschaft sitzen, um diese in alten Erinnerungen zu schwelgen und die Jungen in diese alten Geschichten einzuführen. Und es ist dann einfach ein schönes, geselliges Beisammensein, klassisch bayerisch, Kirche und Wirtshaus ist irgendwo eins.
Ja, ich gebe nochmal die Nummer durch, 089 517 008 008. Es geht um den Wallfahrtsort Kreuzberg im Bistum Würzburg. Wenn jetzt der ein oder andere Kreuzberg hört, dann klingt das so nach sehr sportlicher Veranstaltung. Was machen denn Menschen, die etwas fußlahm sind? Können die auch irgendwie mit öffentlichen Mitteln zumindest in die Nähe kommen? Oder wie sieht das aus, Bruder Corbinian?
Also es gibt den Kreuzbergbus, der fast bis zum Kloster fährt und im Sommer sehr viele Buslinien sogar, also da wieder natürlich für die, die jetzt sportlich unterwegs sind, mit einem Radanhänger, weil wir hier sehr viel Radfahrer haben. Aber wenn man mit Privatauto kommt, es ist kurz vorm Kreuzberg ein öffentlicher Parkplatz, der vom Landratsamt Rhön-Grabfeld betreut oder betrieben wird. Und unsere Gäste, die dann hier übernachten, können dann aber auch fast vors Haus fahren, allerdings mit einer Sondergenehmigung.
Sie haben regelmäßige Gottesdienste und Beichtgelegenheiten auch bei sich in der Kirche?
Ja, also unser Vorteil ist sicherlich gegenüber anderen Vereinen, denen ich auch aushelfe. Wir haben jeden Tag, einschließlich Sonntag, um 9 Uhr Gottesdienst und am Sonntag dann nochmal um 11 und vor bzw. nach den Gottesdiensten Beichtgelegenheit und am Samstag nochmal extra am Nachmittag. Ich denke, das steht uns als Ordensgemeinschaft, als Franziskaner gut an. Wir feiern jeden Tag für uns sowieso Gottesdienst und im Winter sind wir auch manchmal nur unter uns. Manchmal sind Hausgäste da, aber das macht nichts. Ich denke, Ordensleute sind ja auch dafür da, dass sie den Himmel über die Gebiete, in denen sie leben und wirken, dass sie da den Himmel aufhalten oder aufreißen, offen halten. Und dazu gehört einfach auch unser regelmäßiges Stundengebet und eben die öffentlichen Gottesdienste.
Mhm. Wir haben jetzt eine Hörerin in der Leitung. Ich gebe nochmal die Nummer durch, 089-517-008-008. Wenn Sie sich kurz vorstellen, grüß Gott, Sie sind auf Sendung. Es geht um den Wallfahrtsort Kreuzberg im Bistum Würzburg. Bruder Corbinian ist bei uns zu Gast.
Hallo. Ich grüße Sie und auch den Bruder Corbinian. Ich bin Liselotte Rehl, ich bin 75 Jahre alt und ich komme schon seit über 50 Jahren zum Kreuzberg, jedes Jahr, aber am Fuße des Kreuzberges nach Bischofsheim-Haselbach, Ortsteil Runderzu, ist eine christliche Begegnungsstätte. Das wissen Sie sicher, Bruder Corbinian.
Ja, sicher weiß ich das, ja. Die christlichen Gästehäuser, meinen Sie?
Genau.
Genau, ja.
Schroth, und
ja.
Und die sind ja sehr aktiv in der evangelischen Kirche. Ich bin auch evangelisch, aber das muss, finde ich, auch dazu gesagt werden, dass die auch mit der katholischen Kirche in Bischofsheim unten in Böschene auch sehr verbunden sind. Und ich liebe auch den Kreuzberg. Ich komme immerhin jetzt die letzten Jahre ist mit dem Laufen nicht mehr so doll, weil hinter den Gästehäusern geht es gleich ganz steil hoch.
Da geht es steil hoch, ja.
Früher sah man auch immer mal ihre Mitbrüder mit den braunen Kutten unten in der Stadt.
Ja, da waren sie noch mehr, aber wir versuchen es ein bisschen aufrechtzuerhalten, Frau Rehl.
Ja,
und ich habe auch schon ein Missio-Camp dort mitgewirkt, indem ich einfach unseren Orden vorgestellt habe. Ich kenne das Gelände sehr schön. Ja. Und Sie waren auch schon bei uns hier oben. Es ist ein kleiner Austausch, natürlich. Ja.
Genau, ich kenne auch das Missio-Camp. Meine Kinder kennen auch die Rhön und die Hunde. Die Bernhardiner Hunde, Pater Corbinian, die waren doch immer in diesem dreieckigen Hunde.
Ja.
Da muss ich jetzt leider eine traurige
Mitteilung machen. Wir hatten ja die letzten Jahre nur noch einen und den musste man Ende Dezember, hat er aufgegeben. Über 10 Jahre alt, Bernhardiner. Er ist innerhalb ein paar Tage zerfallen. Konnte nicht mehr aufstehen, wollte nichts mehr fressen.
Oh.
Ja, das war so eines auch der bekanntesten Dinge auf dem Kreuzberg, habe ich mir erzählen lassen. Aber es ist natürlich auch immer eine Frage, wer kann es von den Brüdern dann auch wirklich gut machen, ja?
Wenn sie nur noch zu viert sind.
Ja. Wenn man nur noch zu viert ist, ja.
Ich kenne auch unten das Haus, wo die Ausstellung ist, jetzt die letzten Jahre. Also ich wollte nur mal betonen, dass da eine große Geschwisterlichkeit herrscht zwischen den Protestanten und den römisch-katholischen.
Schön, danke Frau Riede für Ihren Anruf. Alles
Dankeschön.
Gute.
Ja.
Wiederhören. Ja, schön, dass Sie sich gemeldet haben. Wenn man seit 50 Jahren regelmäßig Pilger ist, dann hat das ja auch eine große Verbundenheit. Ich habe jetzt noch gelesen, dass man bei Ihnen auch einen Stempel für den Pilgerausweis Fränkischer Marienweg einholen kann. Das wäre wahrscheinlich nochmal eine eigene Geschichte und eigene Sendung wert, aber liegt Ihr Wallfahrtsort, der Kreuzberg, an diesem Fränkischen Marienweg oder ist ein Teil davon?
Er liegt bei uns oder wir sind ein Teil davon. Wir haben auch so eine Lourdesgrotte auf unserem Gelände. Aber das hat der früher ein Pfarrer aus Würzburg initiiert, der auf dem Käppele war. Das ist ja ein Marienwallfahrtsort. Ja, aber ich glaube, es wird sehr wenig nachgefragt nach dem Stempel.
Also bei Ihnen ist man auf jeden Fall gut aufgehoben, wenn man jetzt in der Fastenzeit noch einmal vielleicht den Kreuzweg ganz bewusst beten möchte, an der Heiligen Messe teilnehmen möchte. Beichtgelegenheit findet man bei Ihnen. Besondere Gottesdienste, haben Sie schon gesagt, Kreuzauffindung.
Wir feiern diese Gottesdienste oder liturgisch dann immer am Samstag danach um 10 Uhr. Da wird ausnahmsweise dann das 9 Uhr Prinzip unterbrochen. Also dann, diesmal ist ja der 14. September, glaube ich, direkt ein Samstag, wo wir dann Kreuzerhöhung feiern, und Kreuzauffindung ist ja Anfang Mai. Und da versuchen wir immer, also Kreuzerhöhung war früher immer mit Prozession, das haben wir jetzt letztes Jahr wieder neu nach Corona aufleben lassen. Es ist ein bisschen zäh immer so nach Corona, es war ja doch ein großer Einbruch. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir, auch wenn wir nur noch 4 sind, aber in Zusammenarbeit mit dem Dekanatsbüro und mit dem pastoralen Raum am Kreuzberg, dass wir einen Teil der alten Traditionen ja wieder einführen oder aufrechterhalten können.
Ja, vielen Dank, Bruder Corbinian, dass Sie bei uns waren. Informationen findet man auch bei uns auf der Homepage www.horeb.org, auch ein Foto vom Wallfahrtsort, ein Link auch zur Seite des Bistums Würzburg, da ist der Heilige Berg der Franken, wie der Kreuzberg auch genannt wird, in der fränkischen Rhön, noch einmal mit Beschreibungen dazu, wenn Sie mehr wissen wollen, also www.horeb.org. In der Mediathek können Sie auch diese Sendung bald nachhören, Sendereihe Spiritualität, das Podcast-Angebot, da werden Sie das finden. Bruder Corbinian, dürfen wir Sie zum Schluss dann noch um den Segen bitten?
Ja, gerne. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Segen. Das Kreuz ist aufgerichtet und erhöht am Kreuz zieht Jesus alle an sich, die an ihn glauben. So segne und behüte sie und die Menschen, die sie im Herzen tragen, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Vielen Dank und noch eine gesegnete Fastenzeit, Bruder Corbinian.
Danke, wünsche ich Ihnen und den Hörerinnen und Hörern auch. Und ich bedanke mich für Ihr Interesse an unserem Wallfahrtsort und dass ich ein paar Worte dazu sagen durfte. Vielen Dank.
Danke.
Und
auf Wiederhören. Ja, segne es Gott. Ja, danke auch Ihnen fürs Dabeisein, liebe Zuhörer. Schön, dass Sie da waren. Mein Name ist Marion Kuhl.